Auch in Deutschland könnte hier eine Woche der Entscheidung anstehen. In den Hauptrollen der Chef.
Die Regierung wird ihre Aufgaben erledigen. Ich bin der Kanzler.
Sein Vize.
Die letzten Tage waren einfach schlecht für Deutschland und auch schlecht für diese Regierung.
Und der Mann fürs Geld.
Die Erwartung der Bürgerinnen und Bürger ist, dass sich etwas verändert.
Alle fragen sich ja gerade, rauft sich die Ampel nochmal zusammen oder zerbricht sie?
Das ist eine Situation, ich bin jetzt seit vielen Jahren da in diesem Geschäft, beobachte Politik, aber die habe ich so noch nicht erlebt.
Sagt Stefan Detjen aus unserem Hauptstadtstudio. Sagen wir mal, Scholz, Lindner und Habeck, die werden sich nicht mehr einig. Wie könnte es dann weitergehen? Das fragen wir uns heute.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Mit Rahel Klein.
Die Hintergründe zu aktuellen Themen, die uns beschäftigen, das bekommt ihr bei Unboxing News. Wir liefern euch persönliche Eindrücke und ordnen das Ganze auch ein. Heute ist Dienstag, der 5. November. Es war ja von Anfang an klar, eine Easy-Koalition wird das eher nicht, also mit SPD, Grünen und FDP, weil die Positionen bei vielen Themen einfach weit auseinander liegen. Trotzdem fing es im Dezember 2021 ziemlich harmonisch an. Optimistisch.
Aber ich will gerne sagen, dass die neugierige Offenheit, die wir bei vielen Bürgerinnen und Bürgern sehen, den Optimismus, den sie damit auch verbinden, uns auch selbst erfasst hat.
So klang das damals bei der Vorstellung des Koalitionsvertrages. Der Titel: Mehr Fortschritt wagen. Knapp 3 Jahre ist das jetzt her und dazwischen liegen viele Streits. Einen kleinen Recap, wie es zu der jetzigen Regierungskrise gekommen ist, machen wir mit Johannes Döbbelt aus dem Unboxing News Team. Johannes, den Zustand einer Beziehung, den kann man ja auch gut daran ablesen, wie Menschen miteinander sprechen oder übereinander sprechen oder auch streiten. Wie ist das denn bei der Ampel?
Also auffällig ist vor allem, viel Streit wurde und wird auch nach wie vor nicht intern, also nicht hinter verschlossenen Türen, sondern immer wieder in der Öffentlichkeit ausgetragen, direkt oder indirekt. Ganz vorne mit dabei ist zum Beispiel oft Wolfgang Kubicki von der FDP. Der ist jetzt zwar nicht im Kabinett, also kein Minister, aber er ist immerhin FDP-Vizechef und innerhalb seiner Partei sowas wie der Chefankläger, wenn es um Kritik an SPD oder an Grünen geht. Über Annalena Baerbock von den Grünen hat er zum Beispiel mal das hier gesagt.
Es fällt mir schwer, mich zu der Außenministerin neutral zu äußern. Ich habe schon Schwierigkeiten damit, dass jemand 136.000 Euro für Frisuren und Visagisten ausgibt glaubt, das muss so sein, weil ansonsten sehe man aus wie ein Totengräber.
Kubicki teilt besonders gern gegen die Grünen aus. Er hat auch mal gesagt, entweder das Heizungsgesetz müsse weg oder, Zitat, Habeck muss weg.
Gut, er teilt nicht nur gegen Frauen aus, auch gegen Männer, kann man auch an der Stelle festhalten. Aber die FDP ist ja jetzt nicht der einzige Teil der Ampel, von dem auch solche Töne kommen, oder?
Nee, also Robert Habeck von den Grünen hat bei einem Bürgerdialog in diesem Sommer zum Beispiel auch mal so gegen seinen Finanzminister ausgeteilt.
Sollte ich jemals Bundeskanzler werden, wird Christian Lindner nicht Finanzminister werden.
Und inzwischen gehen viele der Politiker auch ja wirklich ganz offen damit um, dass die Ampel quasi dauerzerstritten ist. Omid Nuripur zum Beispiel, dem noch Co-Vorsitzenden der Grünen, dem ist bei einem Interview mal das hier rausgerutscht.
Diese Übergangsregierung, hätte ich jetzt fast gesagt, aber diese Regierung, Konstellation als Übergang für die Zeit nach Merkel war notwendig.
Ja, die Ampel also nur als Übergang. Wurde danach dann zwar schnell relativiert, aber der Ausdruck war dann eben schon in der Welt und ging rum.
Ja. Und wie ist es beim Dritten im Bunde, also mit der SPD, sind die zurückhaltender mit Kritik an den anderen?
Ja, in der ersten Zeit der Ampel waren es tatsächlich eher so FDP und Grüne, die sich gegenseitig kritisiert und gezankt haben. Inzwischen ist aber auch die SPD mehr und mehr mit eingestiegen. Zum Beispiel Co-Parteichefin Saskia Esken, die hat Christian Lindner und die FDP vor kurzem dafür kritisiert, dass die FDP parallel zum Wirtschaftsgipfel des Kanzlers auch noch ihren eigenen Wirtschaftsgipfel abgehalten hat.
Dass es aber an dem Tag stattfindet, wo der Bundeskanzler zu seinem Industriegipfel ins Bundeskanzleramt eingeladen hat, ist schon ein bisschen kindisch.
Man kann also sagen, durchaus kleinere Rosenkriege, die in der Öffentlichkeit ausgetragen werden. Und da man ja manchmal auch vergisst, worüber man eigentlich gestritten hat hinterher. Was waren denn die großen Streitpunkte in den vergangenen 3 Jahren?
Ja, wo fange ich an? Also ich nenne mal so ein paar Stichwörter. Es gab den Streit um den Tankrabatt. Ja. Das war vielleicht so der erste Streit. Damit fing es an im Frühjahr 2022. Dann Streit um den Atomausstieg, um das Heizungsgesetz, um die Kindergrundsicherung, um die Kindergelderhöhung, die Rente, das Bürgergeld, um Waffenlieferungen an die Ukraine, Vorratsdatenspeicherung, Bürokratieabbau, um das Wachstumschancengesetz, um das EU-Lieferkettengesetz, die Schuldenbremse, Steuersenkung, um das 5G-Netz, um ein Gesetz zur Gesichtserkennung, um, wie gesagt, 2 parallele Wirtschaftsgipfel der Bundesregierung und natürlich, ganz wichtig, der große Streit um den Haushalt, also um die Frage, für was die Regierung nächstes Jahr wie viel Geld ausgeben will. Du hast gemerkt, ziemlich lange Liste. Ne?
Sehr schnell vorgetragen,
ja,
auf jeden Fall.
Sonst hätte es zu lange gedauert. Mit 18 verschiedenen Streitpunkten, die ich jetzt so gefunden habe, ohne Anspruch auf Vollständigkeit.
Jetzt können wir nicht auf alle 18 Streitpunkte eingehen oder auch sogar noch mehr, aber wir können vielleicht 2, 3 wichtige Streitpunkte nochmal rausgreifen. Mhm. Zum Beispiel das Heizungsgesetz war ja wirklich großer Streit.
Ja, ich glaube, das war auch so in der öffentlichen Wahrnehmung der Punkt, wo viele dann spätestens gemerkt haben, diese Regierung ist vielleicht doch nicht so diese harmonische Fortschrittskoalition, als die sie sich am Anfang verkauft hat. Um das Heizungsgesetz gab es Anfang 2023 einen wochenlangen Streit. Ein erster Entwurf für dieses Gesetz, der wurde damals mutmaßlich von jemandem aus der Koalition an die Bild-Zeitung durchgestochen. Mhm. Die Bild titelte dann: Habeck will Öl- und Gasheizungen verbieten. Obwohl das ja gar nicht so geplant war. Ja. Dieser Leak zum Heizungsgesetz gilt so als einer der großen Vertrauensbrüche innerhalb der Koalition. Danach gab es eine ewig lange Koalitionssitzung, um den Streit zu klären. 30 Stunden lang ging das, obwohl die Koalition solche Mammutsitzungen ja eigentlich nie machen wollte.
Dann anderes wichtiges Thema, hast schon angesprochen, der Streit um den Haushalt. Das war und ist ja tatsächlich komplettes Dauerthema.
Ja, Ursprung dieses Streits waren 60 Milliarden Euro, die eigentlich im Haushalt fest eingeplant waren. Die waren noch so übrig aus der Corona-Zeit, sollten damals zur Bewältigung der Krise eingesetzt werden. Aber nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts durfte das Geld dann nicht mehr für andere Zwecke verwendet werden. Es gab dann also plötzlich ein sehr großes Loch in der Staatskasse. Mhm. Und dann hat die Koalition lange darum gestritten, wer jetzt wie viel Geld an welcher Stelle einsparen muss. Und das Kuriose daran ist, dieser Streit darum, der ist wie so eine Endlosschleife. Also erst Verhandlung, dann Einigung, dann sagt irgendjemand, nee, Moment, das geht aber so doch nicht. Also neu verhandeln, wieder einigen, dann sagt wieder jemand, ich habe Zweifel, ob das so verfassungskonform ist und so weiter. Mhm. Jetzt ist November und eine Einigung gibt es immer noch nicht. Dabei soll der Haushalt eigentlich bis Mitte November verabschiedet werden.
Statt einer Einigung gab es Anfang der Woche ein Papier von Christian Lindner, in dem er eine Wirtschaftswende fordert und dabei einige Sachen aus dem gemeinsamen Koalitionsvertrag in Frage stellt. Und jetzt muss sich eben zeigen, können sich SPD, Grüne und FDP noch auf einen Haushalt einigen oder zerbricht die Regierung jetzt? Die Beratung dazu beobachtet Stefan für uns.
Ich bin Stefan Detjen, ich leite das Deutschlandfunk Hauptstadtstudio in Berlin.
Und von da hat er einen besonderen Ausblick. Er kann nämlich über die Spree und ein paar Bäume hinweg das Arbeitszimmer von Olaf Scholz sehen.
Ja, wir standen gestern noch auf dem Balkon vor unserem Büro und haben geschaut, ist da noch Licht an, und haben dann gesehen, Stockwerk drüber war Licht über dem Kanzlerbüro und da ist so ein Arbeitsbereich. Und da haben wir gedacht, da sitzen die jetzt vielleicht, Scholz, Habeck, Lindner, und beraten, ob sie noch zusammen wollen oder nicht mehr.
Sollte es zum Bruch kommen, zur Trennung, dann gibt es verschiedene Szenarien, wie es weitergehen könnte. Ein Szenario ist Neuwahlen. Hat es in der Geschichte der Bundesrepublik erst 3-mal gegeben und die Hürden dafür sind relativ hoch. Dazu müsste nämlich der Bundestag aufgelöst werden. Und das kann nur der Bundespräsident machen, Frank-Walter Steinmeier. Und damit der das macht, muss es ein Misstrauensvotum geben, sagt Stefan.
Das ist etwas, das ist ein Weg, den hat Gerhard Schröder 2005 beschritten, als auch ihm damals die eigene Partei weggebrochen ist. Es gab im Bundestag keine Mehrheit für einen neuen Kanzler. Er hat eine Vertrauensfrage gestellt im Bundestag. Es war damals verfassungsrechtlich umstritten, ob das überhaupt geht. Und das Bundesverfassungsgericht hat damals gesagt, doch, das geht in bestimmten Situationen auch, wenn es tatsächlich so ist, dass ein Bundeskanzler keine Mehrheit mehr hat, dass er nicht mehr weiterkommt. Und das muss der Bundespräsident prüfen, sonst scheitert das vor dem Bundesverfassungsgericht, weil das Bundesverfassungsgericht und die Verfassung sagen, Da gibt es einen Anspruch auch der Wählerinnen und Wähler und auch der Abgeordneten, die Legislaturperiode bis zum Ende zu bringen. Die haben einen Auftrag, den müssen sie an sich erfüllen. Und nur in dieser Situation, wo die Regierung nicht mehr weiter regieren kann, wo sie keine Mehrheit mehr findet, kann dann der Bundestag auch mit den Rechten, die Abgeordnete haben, aufgelöst werden und es kann zu Neuwahlen kommen. Das müsste der Bundespräsident entscheiden. Und wenn der Bundespräsident zum Ergebnis kommt, das stimmt, es gibt einfach keine Mehrheit mehr für diese Regierung, dann kann er die Auflösung des Bundestages verfügen und Neuwahlen anordnen.
Und das würde dann wahrscheinlich, also der Termin, der gerade so ein bisschen im Raum steht, ist ja dann Anfang März, wäre dann ein möglicher Termin für Neuwahlen. Wer hätte daran gerade am meisten Interesse an Neuwahlen? Die CDU wahrscheinlich, weil sie am besten gerade dastehen in Umfragen, oder?
Die CDU eindeutig. Die CDU kann sich versprechen von Neuwahlen, dass sie gut abschneidet. Die stehen in den Umfragen sehr gut da. Viel besser kann es kaum noch werden, über 30%. Die FDP glaube ich aber auch. Mhm. Ich glaube auch, es wird ja viel darüber spekuliert, wenn die FDP jetzt rausgeht, nehmen ihr die Leute das dann übel und dann sind sie automatisch draußen. Die stehen im Moment in den Umfragen so bei 3%, also deutlich unterhalb der 5%-Schwelle. Ja. Ich glaube, dass es ein plausibles Kalkül in der FDP gibt, um zu sagen, wenn wir jetzt aus dieser Koalition rausgehen, dann kommen wir sozusagen in die Vorhand, dann zeigen wir Handlungskraft. In einer Stimmungslage, wo diese Regierung wahnsinnig unbeliebt ist. Es gab, glaube ich, keine Regierung in der Geschichte der Bundesrepublik, die in Umfragen so unbeliebt war wie diese. Es gibt kein Vertrauen. Auch die anderen Parteien in der Regierung sagen, das wird nicht mehr gut. Die sagen ganz offen, diese Koalition ist gescheitert.
Ein anderes Szenario wäre ja eine Minderheitsregierung. Also FDP geht raus aus der Koalition und SPD und Grüne machen alleine weiter, haben dann keine Mehrheit mehr im Bundestag, aber regieren eben weiter. Wäre das auch möglich, also so eine Minderheitsregierung?
Das wäre möglich. Also wir haben ja jetzt auch, das ist eines der Daten, auf das wir zulaufen, nächste Woche im Bundestag im Haushaltsausschuss die sogenannte Bereinigungssitzung. Das ist eine Sitzung, eine ganze Nacht lang, wo der Haushaltsausschuss des Bundestages über den Haushaltsentwurf der Bundesregierung berät. Da ist auch sehr viel Konfliktstoff drin.
Das heißt, da wird entschieden, welches Ressort quasi, wie viel Geld wofür ausgegeben wird dann im nächsten Jahr.
Ja. Mhm. Aber theoretisch ist es denkbar, dass kein Haushalt beschlossen wird und eine Regierung ohne geltenden Haushalt weiterregiert. Dann können nur keine neuen Ausgaben beschlossen werden. Dann ist der Haushalt sozusagen eingefroren. Dann ist eine Regierung finanziell ziemlich sehr eingeschränkt, wenn nicht gelähmt.
Auch nicht so easy.
Und das würde, das ist auch nicht easy und das würde auch für die eben geschilderte Entscheidung des Bundespräsidenten eine Rolle spielen. Der müsste ja abwägen und müsste eben abwägen, wie ist das mit den Rechten dieses Bundestages, der Abgeordnete, die Mandat haben, und mit dem Auftrag, der eine ganze Legislaturperiode umfasst, und eben der Entscheidung des Bundespräsidenten, das schneide ich jetzt ab, Neuwahlen. Mhm. Und ich glaube, dass eine Minderheitsregierung keine wirkliche Alternative wäre. Der Druck von der Opposition, aber ich glaube auch von uns, von den Medien, wäre sehr, sehr stark und mit guten Gründen dann zu sagen, jetzt muss es Neuwahlen geben.
Wie könnte es denn weitergehen? Also Gesetz in Fall, es gibt vorgezogene Neuwahlen. Was wäre denn dann überhaupt, was würde dann passieren?
Also wie gesagt, da stehen Termine schon im Raum. Mhm. 9. März, eine Woche vorher ist eine Wahl in Hamburg. Da ist, weißt du besser, glaube ich, in Köln noch Karneval. Also 9. März wäre so ein möglicher Termin, wo ihr dann wieder nüchtern seid und eine verantwortungsvolle Entscheidung treffen könnt.
Eventuell.
Eventuell oder im Kater, wie auch immer. Also das wäre so ein möglicher Termin. Und dann können wir jetzt auf die Umfragen schauen. Da zeichnet sich eigentlich ein ziemlich deutliches Bild ab. Die CDU sehr weit vorne, die SPD halb so groß. Aller Wahrscheinlichkeit nach würde die Zeit bis dahin nicht reichen für den Bundeskanzler, das zu tun, was er eigentlich will, nämlich die CDU einholen. Und nochmal so wie bei der letzten Bundestagswahl gegen alle Umfragen auf den letzten Metern an der Union vorbeiziehen. Dafür braucht er Zeit. Dafür braucht er Zeit, deshalb will der im September wählen. Der hofft, dass bis dahin sich der März entzaubert hat und ganz viele Fehler gemacht hat und so weiter. Das wäre bis März schwierig, also höchste Wahrscheinlichkeit, Union stärkste Partei, mehrheitsfähig mit einer SPD, die kleiner ist, große Koalition. So, es kann natürlich auch Konstellationen geben, wo andere Bündnisse möglich sind, aber selbst in der CDU hofft man auf ein Zweierbündnis. sowas, wie es mal gedacht war, so ein Jamaika-Bündnis, Union, Grüne und FDP hat jeden Charme verloren, weil natürlich jeder sagen würde, also die Grünen und die FDP, das geht auf absehbare Zeit nicht mehr zusammen. Aber die interessante Frage ist, wie groß werden die politischen Ränder? Das Bündnis Sahra Wagenknecht, das wir alle noch schlecht einschätzen können, und die AfD. Nun sagen alle, ein Zusammenbruch der Regierung, manche sagen, würde doch vor allen Dingen diesen politischen Rändern nutzen. Da ist vielleicht was dran. Die Frage ist, ob, wenn die Regierung bis September weitermacht und sich nicht zusammenrauft, was kaum zu erwarten ist, ob das nicht auch den politischen Rändern nützt, ob die ohnehin gestärkt werden, nur in unterschiedlichem Ausmaß, das wir nicht vorhersehen können. Aber die interessante Frage ist, ob die dann noch mal ein bisschen zulegen zu dem, was die jetzt haben. Im Moment haben AfD und BSW, Sahra Wagenknecht-Bündnis, zusammen etwa 25% in den Umfragen. Wenn die noch 2-3% zulegen, was gut möglich wäre, dann kommen die im Bundestag auf mehr als ein Drittel der Sitze. Und dann haben sie das, was man eine Sperrminorität nennt. Dann gehen bestimmte Entscheidungen, zum Beispiel die Wahl von Verfassungsrichtern, aber vor allen Dingen Grundgesetzänderungen, nur noch mit Zustimmung einer dieser Parteien, BSW oder AfD.
Also jedes Szenario klingt jetzt irgendwie alles so ein bisschen nach Krise und schwierig. Ist jetzt nichts dabei, wo ich sagen würde, ah ja, das könnte ja easy funktionieren.
Nee, da sind wir wieder beim Anfang. Also aus diesen Krisenzeiten kommen wir irgendwie nicht richtig raus. Da müssen wir alle lernen, damit dauerhaft zu leben. Das verändert unser Lebensgefühl, würde ich sagen.
Wir haben aber ja den Vorteil, wir sind parteipolitisch ungebunden, wir sind ja nur BeobachterInnen. Was wäre denn aus deiner Beobachtersicht, aus deiner Expertensicht, das Beste für Deutschland?
Also jetzt willst du einen Kommentar von mir, jetzt kommt sozusagen die Meinungssektion.
Und jetzt kommt deine Meinungssektion. You can, jetzt gerade genau, darfst du also, deine persönliche Meinung sagen.
Schnitt Meinung, Stefan Detjen, wir haben vorhin in unserer Redaktion auch im Hauptstadtstudio mit den Kolleginnen und Kollegen diskutiert und ich habe gesagt, also ich wäre bereit, einen Kommentar zu machen, den mache ich jetzt hier, und zu sagen, ich glaube, Neuwahlen wären das Richtige. Mhm. Ich glaube, diese Regierung kommt nicht mehr richtig zusammen und ich glaube auch, dass eben sowohl die Lähmung der Politik, die wir bis September hätten mit dieser Regierung, als auch die Gefahr, dass eben ein Weitermachen dieser Regierung in dem Zustand, wie sie jetzt sind, dass eben gerade das auch die politischen Ränder stärken würde, das Vertrauen in die Politik schwächen würde. Ich glaube, Wahlen wären eine Chance, da jetzt so ein Stück ein Reset zu machen. Natürlich kann man sich auch theoretisch vorstellen, dass die Ampel jetzt in Gesprächen, die sie jetzt führen, in einer langen Nacht des Koalitionsausschusses am Mittwoch, vielleicht dann noch eine andere Nacht, dass es denen gelingt, da eine Neugründung zu machen. Aber das wäre sehr schwierig. Mhm. Also sozusagen das Bild, Scholz, Lindner, Habeck kommen raus und haben gesagt, wir haben uns verständigt, wir haben jetzt folgende Vorhaben und das ist gut für Deutschland und das machen wir. Das würden wir mit größter Skepsis anschauen und sagen, ja, wie viele Stunden hält denn dieser Optimismus, den er jetzt ausstrahlt. Also das kann ich mir noch nicht so recht vorstellen. Deswegen meine Meinung, ich glaube, Neuwahlen wären mit allen Risiken, die damit verbunden sind, wären im Augenblick das Beste.
Meinung Stefan Detjen, Ende. Aber was glaubt Stefan denn, was passiert?
Rahel, da nehme ich mir jetzt die Freiheit, das zu tun, was auch wir manchmal tun müssen und sagen, ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht sagen. Wir sind in einer Situation, wo die Fragezeichen so groß sind. Ich habe vor ein paar Tagen gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass das die Regierung auseinandergeht, ist größer, als dass sie zusammenbleibt. Im Moment wäre ich mir nicht mal da mehr sicher. Mhm. Das ist eine Situation, ich bin jetzt seit vielen Jahren da in diesem Geschäft, beobachte Politik, aber die habe ich so noch nicht erlebt. Und deshalb finde ich, ist das was, können auch Hörerinnen und Hörer wissen, wir wissen es einfach nicht, wir können es nicht sagen. Alles wäre Spekulation und selbst dazu bin ich im Moment nicht richtig in der Lage.
Dann enden wir einfach mit einer ehrlichen Antwort, ehrlichen Einschätzung dazu. Ich danke dir sehr, Stefan.
Tschüss, Rahel.
Das war Unboxing News für heute. Mehr ehrliche Analysen, persönliche Eindrücke morgen wieder. Das Team heute, Johannes Döppelt, Mathis Dierkes, Thomas Otto, Norman Wollmacher und ich, Rahel Klein. Danke fürs Zuhören. Lasst uns gerne ein paar Sterne da, wenn euch Unboxing News gefällt. Ciao.
Deutschlandfunk Nova. Unboxing News. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.
Und bevor ihr weiters gibt, hier noch eine kurze Podcast-Empfehlung von uns für einen neuen Podcast, den Podcast German Dreams vom Deutschlandfunk. Ein Viertel der Menschen mit Migrationshintergrund hat hypothetische oder tatsächliche Abwanderungsgedanken. Und in German Dreams sprechen 4 Menschen mit Migrationsgeschichte darüber, warum sie gelegentlich mit Deutschland hadern und sich aber doch immer wieder für ein Leben und eine Zukunft hier entscheiden. Mit den beiden Hosts, Mintu Tran und Yusuf Mirsad, sprechen sie über ihre deutsch-migrantische Identität, über die Erfahrungen, die sie damit in Deutschland machen und auch über ihre Vision für die Zukunft. Die Folgen hört er in der Deutschlandfunk-App und überall, wo es Podcasts gibt. Müsst nur nach German Dreams suchen.